Willkommen bei Tischlein Deck dich, dem Liebes- und sonstige Theorie-Podcast. Ich bin heute langsam und wäge meine Worte lange ab, bevor ich sie entlasse aus meinem Mund. Ja, Liebespodcast, da wollen wir dann langsam wieder hinkommen. Aber irgendwann im Laufe dieser 90er-Dekade. Dies hier ist ja Tischlein deck dich 91. Und ja, ich bin Simon hier am Mikrofon, habe mich eingefunden, muss euch beichten von meinen Problemen und Sünden, nämlich, ja, dass ich auch immer so träge bin und lieber die Arbeit mache, auf die ich halt gerade Lust habe, lieber das Leichte mache, statt das, was eigentlich getan werden müsste. Das ist halt dieses Grundproblem, vor dem wir dann stehen, auch beim Aufbau des Sozialismus wieder. Wie begegnen wir dieser menschlichen Trägheit und wie schaffen wir es, die Leistung da doch ganz zu entfalten und die menschliche Produktivität noch auf höhere Niveaus zu führen als im heutigen System, wo jeder natürlich so bürokratisiert ist und da nur eine Rolle spielt des autonomen Entscheiders, der da die Aktenberge vor sich herschiebt, der agil seine Sprints plant und da geht die Produktivität also verloren im heutigen Kapitalismus. Ich stelle dir das Podcast-Mikrofon mal hin, denn die Kraft reicht schon nicht mehr, es zu halten, wie ich es gerade zu Beginn getan hatte. Es ist der dritte Tag in Folge, an dem ich dieses Mikrofon aufnehme, diesen Packen auf mich nehme, schöne Podcasts zu schaffen und die Podcast-Welt zu beglücken. Tja, das ist ein schwerer Packen, aber genau, was ich sagen wollte, ich würde ja eigentlich lieber gern schreiben und es war ja auch immer so schön, als ich eigene Texte zur Verfügung hatte, die ich hier vorgelesen hatte, immer die schönsten Stellen. Und ja, das sehe ich einfach als die schwierigere, aber dringlichere Aufgabe für mich, aber kann mich ihr nicht stellen, eben wegen dieser grundmenschlichen Trägheit. Das wollte ich hier nur loswerden, dass auch ich so träge bin, aber die Mängel der Individuen spielen hier keine Rolle mehr. Wir müssen uns auf das System besinnen, was das aus uns macht, was das für Personen produziert. Das Kapitalgesetz, das Marktgesetz ist ein anonymes. Die Menschen zwar Folge leisten für das menschliche Gedanken und Willensbekundung, aber irrelevant sind. Es ist das reine abstrakte Gesetz des Kapitals, das sich reproduziert. Und wie wir letztes Mal lasen, selbst diese Konzerne sind nur die viel bemühten Hüllen dieses Kapitalabsolutismus. Also selbst das ist halt nur die materielle Hülle. Da steht ein Konzern da, ja, der ist notiert an der Börse, der hat seine Gebäude, seine Häuser, wo er seine Büros drin hat, seine Fabriken, seine Angestellten. Aber letztlich ist egal, ob es ein Konzern ist, eine Aktie, ein anderes Institut, auch der Staat dient ja nur diesem Zweck, das Kapitalsystem zu reproduzieren. Letztlich hat also hier einfach eine anonyme Denkstruktur, eine Ideologie, ein Glaube darüber, wie die Welt zusammenhängt und funktionieren muss, hat die Macht über unser aller Leben übernommen. Und dass dieser anonyme Kapitalglaube ans große Dollarzeichen, das große X, das uns sagt, nur so kann es gehen. Mit dem freien Markt und dieser demokratischen Marktgesellschaft. Dann reicht das hier als einleitendes Wort. Als Gruß, als mein Grußwort an euch hier. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen melancholisch bin, weil ich mir klar werde, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nicht genügen kann und an meinen Zielen scheitere und jetzt schon wieder einen Podcast aufnehme, was ja auch Arbeit ist, aber intellektuell nicht so zehrend, nicht so die Kreativkraft fördernd und fordernd wie das Schreiben. Man sich wirklich was ganz Neues einfallen lässt. Aber hier greife ich ja immer wieder zurück auf die alten Sachen. Die alten Schinken, die Bücher. Kommen wir vielleicht am Ende dann auf die Liebe zu sprechen. Die wir objektiv betrachten müssen. Denn meine subjektive Perspektive darauf ist ja auch immer verzerrt durch diese oder jene Person, die meine Aufmerksamkeit erregt. Und da kann ich die Welt ja nicht mehr objektiv sehen, wenn ich schon für mich innerlich festgelegt habe, das ist jetzt die schönste Person, die ich jemals sehen könnte, wie diese Frau hier auf dem Coverbild von Erwachsenensprache. Sie ist einfach so außer sich, so voll Lebensfreude. Das zieht mich einfach so an. Wie sie da turnt in ihrem gelben Abendkleid. Wenn ich das schon erwähne, dann lese ich einfach hier hinein in dieses Buch. Weil da war noch das übrig geblieben. Auf Seite 138 wollte ich noch vorlesen. Was tun? In Erinnerung also an Wladimir Iljitsch Lenin. Ja, ich glaube schon, dass Fahler bei diesem Unterkapitel auch Lenin im Hinterkopf hatte, aber es natürlich nicht offen ausdrücken kann, dass er auch zur revolutionären Machtübernahme aufruft. Aber zwischen den Zeilen lese ich das hier raus. Also es ist jetzt ja die Frage, wir hatten da gelesen über Aberglaube, Bekenntnis, Paranoia. Gestern hatte ich sogar diese Folge veröffentlicht, Nummer 81. Und naja, jetzt 10 Folgen weiter, habe mich ein bisschen verirrt verlaufen. Aber das ist ja die wichtigste Theorie, wie ich schon mal sagte, was Pfaller schreibt, ist das Wichtigste. Heute sind wir also vom Ressentiment geprägt. Die frühen Bekenntniskulturen, wie zum Beispiel das Christentum oder der Kommunismus, zu dem man sich bekennen kann, die werden abgelöst durch andere Formen des Glaubens, durch die Paranoia, die die Distanz nicht mehr kennt zwischen Ideal und Ich, sondern sagt, so muss es sein. Es muss ganz unmittelbar sein, wir dürfen das nicht mehr in Frage stellen. Das und das. Aber man kann dieses Ziel halt auch irgendwie nie erreichen und man kann das Scheitern daran nicht mehr ironisch nehmen, wie noch bei einer Bekenntniskultur. Wie ich eben damals beichtete, nicht genug Marx gelesen zu haben. Und das ist dann auch ironisch. Ne? Also er sagte ja, okay, kann wohl auch nicht so diszipliniert sein, obwohl ich wüsste, wie wichtig es ist, sich theoretisch fortzubilden, um dann praktisch später revolutionär handeln zu können. Also ja, aber dann habe ich es ja immerhin aufgenommen, danach die Marx-Lektüre ein bisschen intensiviert. Und so ist also die Möglichkeit für jemanden, der sich bekennt zu einer Idee, so wie ich. Und in der Paranoia, da kommt aber dieses Ressentiment ins Spiel, da kommt so dieser Blick auf den anderen ins Spiel, wo wir dem unterstellen, der raubt uns das Genießen, der raubt uns das saubere Klima, indem er weiterhin seine Abgase hier ausdünstet und der weiß einfach nicht, der hat keinen Zugang zu diesem erwachsenen Wissen, das ich mir angeeignet habe und deshalb hat er die reine Jouissance, das reine Glück
das reine Genießen erwächst aus seiner Unwissenheit und Blauäugigkeit der Welt. Das ist die Sicht aus Sichtweise jemandem, der in diesem Paranoia-System gefangen ist. Der verwechselt, wie Pfaller auch schreibt, verwechselt er ja immer wieder das, den Aberglauben der anderen mit dem Bekenntnis. Wir sind heutzutage in einer Bekenntniskultur, beziehungsweise gehen jetzt über in die Paranoia-Kultur. Wenn wir jetzt aber in so eine moderne Gesellschaften kommen, in alles rationalisiert wird und das Bekenntnis eine höhere Rolle einnimmt als früher, wo man ja noch abergläubische Rituale und Mythen hatte. Wenn das geschieht, dann ist es möglich, dass man auf einen anderen blickt und denkt, der würde sich so naiv zu dem bekennen, was er da tut, obwohl er in Wirklichkeit ein Anhänger des Aberglaubens ist und das, was er tut, da wieder besseres Wissen tut. Also eigentlich schon weiß, okay, es ist vielleicht ganz anders oder es ist nur ein Spiel, was ich hier mache, oder es hat doch eigentlich keinen Sinn, aber er tut es trotzdem. Und das ist der Aberglaube. Das ist dieser Aberglaube. Und dann blickt man aber aus einer Position, wo man glaubt, selbst rational zu sein, auf diese Leute und denkt, die sind so dumm, die wissen es nicht. Beziehungsweise die halten an ihrem absurden Wissen fest. Ja, aber jetzt kommen wir hier, das sind Überlegungen von Pfaller. Jetzt kommen wir aber hier zum letzten Abschnitt dieses Kapitel 4, wie die anderen zu unseren Bestien werden, heißt dieses Kapitel. Das erklärt ja dieser psychische Vorgang, den ich gerade beschrieb, diese vertikale Spaltung, die da aufgebaut wird zwischen den Individuen. Was tun? Stellen wir uns nun die Frage, was ist notwendig, um eine gleiche, freie und solidarische Gesellschaft aufzubauen? Welche Individuen sind dafür nötig? Kann sie aus stolzen, starken, gefährlichen, wilden Tieren gebaut werden oder eher aus ängstlichen, schwachen Haustieren? Unsere Antwort auf diese tiermetaphorische Frage wird wohl kaum anders als jene lauten können, die Nietzsche gegeben hätte. Dies bedeutet freilich nicht, dass in dieser Gesellschaft Raubtierverhältnisse herrschen können oder sollen, wie im aktuellen Neoliberalismus. Es geht vielmehr um die Frage, welches Selbstbild diese Gesellschaft ihren Individuen nahelegt und wie diese Individuen in ihrem Verkehr einander begegnen. Welches äußere Erscheinungsbild, welches als ob im gegenseitigen Benehmen, ist hierfür nötig? Die Antwort kann wohl nur lauten, benehmt euch und verhaltet euch zueinander, als ob ihr starke und gefährliche Wesen wärt, nicht nur fähig, anderen Schmerz zuzufügen, sondern auch in der Lage, Schmerz zu ertragen. Mit dieser Ethik und diesem Appell müssen demokratisch gesinnte Regierungen ihren Bürgerinnen und Bürgern begegnen. Ihr seid erwachsen, ihr sterbt nicht sofort, wenn ihr ein wenig Lärm hört oder Erwachsenensprache. Also benehmt euch wenigstens so, als ob ihr erwachsen wärt, auch wenn ihr euch vielleicht gerade nicht danach fühlt. Wenn Regierungen dagegen ihre Bevölkerung wie äußerst verletzliche Wesen, wie Kinder oder Haustiere behandeln, so werden diese Wesen massive Ressentiments gegeneinander entwickeln, und dann kann die Konsequenz wohl nur sein, dass man sie in Käfige steckt, die sie vor ihresgleichen schützen. Eine Gesellschaft aus Haustieren ist eine vollkommen repressive Gesellschaft. Nun sehen wir uns in der Lage, unsere eingangs gestellte Frage zu beantworten, wodurch das Ressentiment nicht nur in die Welt kam, sondern auch, wie es zur Vorherrschaft gelangte. Interessanterweise waren es in westlichen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten meist grüne und sozialdemokratische Kräfte, die nach Polizei und bürokratischer Regulierung des zivilen Lebens und nicht etwa der Banken und Finanzmärkte riefen. Dies ist die spezifische Überdeterminierung, die es dem Ressentiment ermöglicht, hegemonial zu werden. In diesem Fall half eine scheinbar fortschrittliche Gruppe mit scheinbar fortschrittlichen Zielen, die Schwachen schützen, ganz man selbst sein, sich von Entfremdung und Heteronomie befreien, tatkräftig mit höchst antifortschrittliche Wirkungen hervorzubringen. Die Zerstörung des öffentlichen Raumes, das Blockieren demokratischer Diskussion, das Vermeiden von Dissens. Mit dem Gefühl oder wenigstens dem Versprechen der Befreiung trugen sie zur Implementierung restriktiver Regelungen bei und installierten sich selbst als deren Bürokratie, genau wie Nietzsches Priester. Die institutionelle Paranoia, die sie insbesondere durch das Evozieren von Bildern unendlich schwacher, völlig hilfloser Opferfiguren erzeugen, verlangt immer nach Sofortmaßnahmen ohne Abwägung oder Diskussion über das Maß oder die Angemessenheit der Mittel. Nicht selten ist dies begleitet von einem Overruling von demokratischer Kontrolle, Legalität und Gewaltentrennung. Overruling, einem Übergehen. Übersetze ich das von Kontrolle, Legalität und Gewaltentrennung. Ja, da wird ein Bild hervorgerufen von einem unendlich schwachen Opfer. Bei Corona, die Oma, die alten Leute, die sind so unendlich schwach und anonym da in den Altenheimen. Die müssen wir schützen. Und das ist dann so absurd, dass am Gesundheitssystem, am wahren Leiden dieser Menschen in den Altenheimen, die da so unterversorgt sind oder die Leute, die dort arbeiten, die so ausgebeutet werden, dass daran sich nichts ändern darf. Aber anonym steht ja im Hintergrund das leidende Subjekt, der leidende Mensch. Und deshalb, da wird sogar noch, werden sonst die sonstigen Staatsgrundlagen außer Kraft gesetzt, Gewaltentrennung etc. Und diese Priester sind sehr interessant. Priester, da fühlt man sich also wichtig im Auftrag dieser neuen Religion, dieser neuen paranoischen Religion, wie beim Klima, man sagen könnte, ja, die Aktivisten oder diese Wissenschaftler, die so gewandt auftreten und uns daran gemahnen, was wie schnell zu tun ist. Die sind so die Priester dieser Religion. Aber weiter im Text. Da die Angemessenheit der Mittel in der Paranoia nicht zur Diskussion steht, bilden das Ressentiment und die ihm entsprechenden Pseudopolitiken regelmäßig selbst die entscheidenden Hindernisse gegen dasjenige, was sie selbst als ihr Ziel ausgeben. Also, die Angemessenheit der Mittel darf natürlich nicht zur Diskussion stehen. Wir dürfen jetzt nicht hinterfragen, was ist die Forderung Klimaneutralität bis 2050. Das darf gar nicht mehr diskutiert werden. Ja, es muss halt irgendwie durchgesetzt werden. Da zerschlagen wir am besten noch die ganzen Unternehmen, wenn dann alle arbeitslos sind. Okay, aber immerhin haben wir das erreicht. Und somit, sagt Fahler hier, wird das ja aber selbst zum größten Hindernis. Ja, wenn man mit dieser Forderung antritt, es darf gar nichts anderes geben als die umgehende Klimaneutralität oder Kohleausstieg oder was auch immer, dann statt sich über sinnvolle Politik Gedanken zu machen, blockiert man den Weg dort hin. Das Ressentiment bildet regelmäßig selbst das entscheidende Hindernis gegen sein vorgegebenes Ziel. Aber weiter im Text. Gesundheitsreligiöse Politik vernichtet nicht nur vieles andere, sondern verhindert sogar auch noch Gesundheit selbst. Dies belegen neue Krankheitsbilder wie die Orthorexie, eine Mangelerscheinung, die durch exzessive gesunde Ernährung verursacht wird. Sicherheitsreligiöse Politik gefährdet letztlich die Sicherheit, weil sie das Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung verstärkt und weil sie den Geheimdiensten und getarnten Ermittlern unkontrollierte Befugnisse zugesteht, die, wie man nach den Londoner U-Bahn-Attentaten im Fall des unglücklichen Jean-Charles de Menezes sehen konnte, bis zur Tötung unbeteiligter Bürger gehen können. Dasselbe gilt für paranoische Besessenheiten und deren jeweilige angeblich höchste Güter. Wenn zum Beispiel der Neid vorgibt, nach der Aneignung einer bestimmten Sache zu streben, so ist er in Wahrheit selbst das größte Hindernis gegen diese Aneignung. Und wenn die Eifersucht sich als eine gesteigerte Leidenschaft für die geliebte Person geriert, so muss doch festgehalten werden, dass in Wahrheit der Eifersüchtige seine Eifersucht seiner Liebe und seiner geliebten Person vorzieht, wie sich in dem Film The Appointment hübsch beobachten lässt. Ebenso ist auch das Ressentiment kein Streben nach Gleichheit, sondern ein Hindernis dagegen. Dies hat Nietzsche hellsichtig erkannt, als er schrieb: Historisch betrachtet stellt das Recht auf Erden den Kampf gerade wider die reaktiven Gefühle vor. Zitat Ende. Hier schreibt Nietzsche also, das Recht ist historisch gewachsen und es geht bei ihm in erster Linie darum, die reaktiven Vergeltungsgefühle auszuschalten, die dadurch lahmzulegen, dass man sagt, jetzt gibt es doch dieses Rechtssystem, ja, das malt ihm langsam, aber du kannst doch dahin gehen, lieber dahin, wir wollen das nicht mehr, dass da kreuz und quer Vergeltungs- und Racheaktionen gibt in der Gesellschaft. Und so kann also nur das durch das Recht die Gleichheit hervorgebracht werden, aber nicht durch das Ressentiment, das ja auf Vergeltung auswirkt. Was davor stand, ist wichtig. Das Ressentiment, schrieb er hier, also behindert auch sein eigentliches Ziel, angebliches Ziel nach Gleichheit, aber auch verhält es sich analog wie die Eifersucht oder der Neid. Der Neid gibt nur vor, nach der Aneignung einer bestimmten Sache zu streben. Aber er ist in Wahrheit das größte Hindernis auf diesem Weg. Wie ist das zu verstehen? Naja, der Neid genießt vielleicht auch dieses Beneiden des anderen und will einfach sich darin ausruhen, also dieses Ressentiment zu kultivieren, zu sagen, ah, was hat der andere, was ich nicht habe? Das ist ja unglaublich, das darf ja nicht sein. Aber was würde er machen ohne dieses Gefühl des Neides? Also es kann sich auch irgendwie nicht abschaffen. Dieser Neid muss sich immer weiter fortpflanzen. Genauso die Eifersucht, angeblich eine gesteigerte Leidenschaft für die geliebte Person. Aber in Wahrheit ist es so, dass der Eifersüchtige diese Eifersucht seiner Liebe noch vorzieht. Und sagt, das genieße ich jetzt, darin fühle ich mich vollkommen pudelwohl. Gut, dann aber weiter. Jetzt ist nur noch eine Seite übrig in dem Kapitel. Man möchte hier Nietzsches Einsicht gerade gegen seine eigenen, meist feindseligen und angeekelten Bemerkungen über Demokratie und Gleichheit wenden. Denn Demokratie und Gleichheit, so lässt sich sagen, sind nur erträglich für starke, stolze Menschen. Nur solche Herren im Sinn Nietzsches sind in der Lage, Gleiche zu sein. Sklaven dagegen brauchen immer einen Herrn. Ethik und Politik ohne Ressentiment. Wie also kann eine Gesellschaft sich von Paranoia befreien und zu weniger furchtsamen Formen der Subjektbildung übergehen? Was könnte uns Postmoderne weniger Ressentiment geladen machen? Ressentiment geladen, ein schönes Wort. Kurz mal aufschreiben. Als Episodentitel. Vergessen wir nicht, dass bestimmte zivilisierte kulturelle Praktiken in der Geschichte Individuen darin trainiert haben, sich von sich selbst zu distanzieren. Richard Sennett hat dies anschaulich beschrieben. Vielleicht wäre es ein beträchtlicher ethischer wie politischer Erfolg, die Trennung zwischen privater Person und öffentlicher Rolle wieder zu etablieren und zu verteidigen. Solange es sie gab, haben Menschen anderen, deren Glück im öffentlichen Raum nicht missgönnt. denn sie sahen deren Fröhlichkeit und Eleganz, deren Verbindlichkeit, Höflichkeit und Charme sowie deren Glück und Genuss als das an, wozu diese anderen sich entsprechend der Rolle, die sie im öffentlichen Raum zu spielen hatten, verpflichtet fühlten. Sie interpretierten das Rauchen oder Flirten der anderen nicht als deren Neigungen und obszöne Privatpassionen, sondern als deren Pflichten. Durch diese Unterscheidung wurden diese anderen nicht homogenisiert zu vermeintlich unwissenden, unkastrierten, urvaterhaften Bestien im Besitz des obszönen Genießens, sondern sie wurden verstanden als gleichermaßen kastrierte Subjekte, die den Anforderungen der Öffentlichkeit als eine Pflicht zu genügen versuchten. Den Anforderungen der Öffentlichkeit als einer Pflicht zu genügen versuchten. Wer in der Lage ist, auf erwachsene Weise auf andere zu blicken und diese ebenfalls als Erwachsene wahrzunehmen, wird ihnen wohlwollend und großzügig begegnen. Dieses Wohlwollen gegenüber Gleichen ist andererseits die Bedingung dafür, sich gegen aufkommende Ungleichheit in der Gesellschaft zur Wehr zu setzen. Gut. Aber ja, vielleicht kann ich hier doch noch ein Stückchen weiterlesen. Das schließt sehr gut an meine Überlegung auch aus Folge 81 aus meinem selbstgeschriebenen Text damals. Als ich noch Texte schrieb, als ich noch die Kraft hatte. Aber, ja. Kapitel 5. Die anmaßenden Gesten der Bescheidenheit über Gespaltenheiten im Erwachsenen sprechen. Wer sich selbst verachtet, achtet sich doch immer noch dabei als Verächter. Friedrich Nietzsche. Die Verkehrung der Vernunft. Es ist zwar traurig, wenn man es miterleben muss, aber andererseits nicht unkomisch, wenn man es beobachten darf. Wie das, was wir Vernunft nennen möchten und alle Maßnahmen, die wir im Namen solcher Vernunft derzeit treffen, sich regelmäßig in ihr Gegenteil, in schiere Unvernunft, verkehren. Wenn wir zum Beispiel Vernunftmaßnahmen ergreifen, der Sicherheit zuliebe, dann lassen wir Eingriffe zu, die unsere Bürgerrechte oder unsere Würde oder beides völlig vernichten. Und wenn wir Vernunftmaßnahmen ergreifen zugunsten von Umwelt, Gesundheit oder Kosteneffizienz, dann setzen wir auf solche, die uns die Lebensfreude ruinieren. Wenn wir der Überzeugung sind, dass wir ökologischeren Treibstoff verwenden sollten, dann treffen wir Maßnahmen, die die Getreidepreise in die Höhe treiben und Millionen Menschen an den Rand einer Hungersnot bringen. Wenn wir etwas für die Studierenden, Mobilität oder gegen hohe Studienabbrecherzahlen tun wollen, dann zerstören wir die Universitäten als Ganze, als Orte neugierigen Nachdenkens und kritischer Selbstreflexion der Gesellschaft, ohne dabei überhaupt die Mobilität zu erhöhen oder die Abbrecherquoten zu senken. Wenn wir die Effizienz verabsolutieren und ihr alles opfern, dann opfern wir letztlich sogar noch die Effizienz selbst. Es lassen sich unschwer weitere Beispiele finden. So kann man wohl sagen, dass dieses Sich-Verkehren von vermeintlicher Vernunft in Unvernunft ein typisches Phänomen der Gegenwart darstellt. Allgemein lässt sich feststellen, dass das, was wir heute als Vernunft bezeichnen, regelmäßig etwas Exzessives, Panisches und Blindes und mithin Unvernünftiges an sich hat. Indem diese sogenannten Vernunftmaßnahmen sich letztlich regelmäßig gegen jegliche Vernunft richten, bringen sie uns immer um das, wofür es sich zu leben lohnt. Hieran zeigt sich deutlich, welchen Wert diese Frage hat, die ich in meinem Buch von 2011 aufgeworfen habe. Die Frage, wofür es sich zu leben lohnt. Diese Frage ist ein Gradmesser der Vernunft, ein Rationalitätskriterium. Und zwar in ihrer Funktion als Frage. Das Wichtige dieser Frage besteht nicht darin, dass wir versuchen, Antworten zu finden, um entscheiden zu können, ob es besser wäre, zu meditieren oder doch lieber Kickboxen zu lernen, oder es besser ist, ein Kind zu bekommen oder doch eher ein Tier anzuschaffen, ob es besser ist, mehr zu arbeiten oder mehr Freizeit zu haben, oder ob es besser ist, sich gesund zu ernähren oder lieber doch öfter auf die Pauke zu hauen. Das sind alles berechtigte Fragen, auf die man auch Antworten finden kann. Aber der entscheidende Wert dieser Frage, wofür es sich zu leben lohnt, ist ein ganz anderer. Er liegt im Akt, diese Frage zu stellen und damit alles, was wir Vernunft nennen, an dieser Frage zu messen. Denn nur wenn wir das tun, bekommen alle Formen von Teilvernunft, auf die wir gegenwärtig so sehr Rücksicht nehmen, ihren eigentlichen Sinn. Und nur wenn wir sie an dieser Frage, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben, messen, hindern wir diese Form von Teilvernunft daran, sich in völlige Irrationalität zu verwandeln. Denn nur gemessen an dieser Frage haben teilvernünftige Prinzipien wie Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz, Kosteneffizienz etc. ihren partiellen Sinn. Nur eine Vernunft, die dieser Frage standhält, verdient ihren Namen. Wenn wir hingegen irgendeines dieser Prinzipien absolut setzen, wenn wir also zum Beispiel sagen, jetzt müssen wir sofort alles tun für die Gesundheit, dann kehrt sich die Gesundheit gegen die Menschen und gegen das, wofür es sich zu leben lohnt. Dann ist es plötzlich nicht mehr so, dass die Gesundheit für die Menschen da ist und dass die Gesellschaft die Individuen darin unterstützt, gesund zu bleiben und sie dagegen absichert, durch Krankheit auch noch in Armut zu verfallen. Vielmehr, wenn wir die Gesundheit absolut setzen und sie nicht messen an der Frage, wofür es sich zu leben lohnt, dann sind plötzlich die Menschen für ihre Gesundheit da und nicht die Gesundheit für die Menschen. Und dann beginnen die Individuen plötzlich der Gesellschaft Gesundheit zu schulden. In diesem Zustand befinden wir uns heute. Sehr hellsichtig übrigens, dieses Buch ist 2017 veröffentlicht worden. Dies ist, glaube ich, das Bedrohliche, wogegen wir uns wenden müssen. Und der Inhalt einer politischen Plattform, die ich zusammen mit Intellektuellen aus ganz Europa zuletzt gestartet habe, siehe dazu adultsforadults.eu. Übrigens, kurzer Anschub, das klingt schon ein bisschen schmutzig hier. Adults for Adults, was soll das für eine Seite sein, fragt man sich da ja. Das ist eben die heutige Situation, dass alles, ja, was für Erwachsene ist, das denken wir uns, das kann ja nichts kulturell uns weiterbringendes sein. Das muss ja wirklich Pornografie sein eigentlich. Was sonst ist ausschließlich für Erwachsene. Es ist, ansonsten sind wir doch einfach nur gern Kinder. Ansonsten ist die ganze Gesellschaft für alle da. Kinofilme werden auch immer weiter produziert, ohne Altersfreigabe, damit einfach mehr Konsumenten da sind, damit man einfach mehr Geld damit verdienen kann. Deshalb weniger Kinofilme ab 16 oder 18. Und ja, wir sind einfach auch so Kinder dann heutzutage und möchten uns so klein und niedlich fühlen. Es geht bei all dem nicht darum, irgendeinen verrückten Liberalismus zu predigen, der sagt, alle müssen das Recht haben, sich selbst zu schädigen. Oder irgendeine ähnliche, quasi Sartre-Perspektive. Sondern es geht darum zu verhindern, dass wir eine Gesellschaft haben, in der die Individuen der Gesellschaft Gesundheit schulden, damit diese an ihnen besser sparen kann. Anstatt vielmehr ihre politische Aufgabe wahrzunehmen und zu überlegen, was getan werden muss, damit sich die Gesellschaft so etwas Kostspieliges wie diese Individuen leisten kann, aus denen sie besteht. Dasselbe gilt natürlich für die anderen Dinge auch. Kosteneffizienz zum Beispiel ist auch für die Menschen da und nicht umgekehrt etc. Zu fragen, wofür sich zu leben lohnt, ist somit eine Methode, um die Vernunft zu sich selbst zu bringen und sie vor ihrer Verkehrung in Unvernunft zu bewahren. Man könnte darum auch sagen, dass das Stellen der Frage, wofür es sich zu leben lohnt, eine Übung ist, die in eine bestimmte Ethik einschult, nämlich in eine Lebenshaltung, die versucht, auf vernünftige Weise vernünftig zu sein. Die Lebensfrage zu stellen bedeutet also, die Vernunft zu verdoppeln, denn es genügt offenbar nicht, einfach vernünftig zu sein, sonst kommt es zu den eben beschriebenen Verkehrungen der Vernunft in ihr Gegenteil. Vielmehr muss also die Vernunft auf sich selbst angewendet werden, indem wir uns sagen, wenn wir schon vernünftig sein wollen, dann müssen wir auch auf vernünftige Weise vernünftig sein. Es ist übrigens interessant zu bemerken, dass es eine Reihe von ethischen Prinzipien oder Tugenden gibt, die nur in ihrer Verdoppelung zu ihrem eigentlichen Sinn gelangen. Der Philosoph Epikur hat dies zum Beispiel von der von Aristoteles so hochgeschätzten Tugend der Mäßigung erkannt. Die Mäßigung ist sehr in Ordnung, so Epikur, aber nur dann, wenn man sie maßvoll betreibt, denn sonst gerät man in einen obszönen Exzess der totalen Versagung. In eine maßlose Mäßigung, die klarerweise das absolute Gegenteil jeglicher Mäßigung darstellt. Man muss sich also maßvoll mäßigen, um überhaupt Mäßigung zu betreiben. Das gilt auch für weitere ethische Prinzipien. Man muss zum Beispiel auf geschmackvolle Weise geschmackvoll sein, denn durch penetrantes Geschmackvollsein, durch endlose Ansammlungen untadeliger Gestaltungsentscheidungen, würde man anderen Leuten schnell auf die Nerven gehen und das wäre geschmacklos. Man muss auch auf höfliche Weise höflich sein, nämlich nur so weit, wie andere es auch erwidern können. Ansonsten würde man sie durch Höflichkeit beschämen und das wäre wieder unhöflich. Dieselbe Verdoppelungsidee schien mir dann auch in einem zentralen Gedanken des stoischen Satirikers Juvenal wiederzukehren, der das entscheidende Prinzip verfochten hat. Wir dürfen niemals um des nackten Lebens willen die Gründe, für die es sich zu leben lohnt, opfern. Niemals um des nackten Willen die Gründe, für die es sich zu leben lohnt, opfern. Wenn wir das nämlich tun, dann sorgen wir nur dafür, dass wir nicht sterben, aber wir haben vorher kein Leben. Man könnte den Satz des Juvenal also auch so zusammenfassen. Man muss auf lebendige Weise am Leben sein. Es genügt nicht, einfach nur das Leben zu erhalten, das nackte Leben, ohne die Gründe. Die Frage, wofür es sich zu leben lohnt, deren Wortlaut ich eben Juvenal entnommen habe, führt also zu dieser Figur der Verdoppelung. Alles, was wir an Tugenden, positiven Charaktereigenschaften, ethischen Prinzipien entwickeln können, müssen wir, glaube ich, an dieser Frage messen, weil sich die Dinge sonst nicht verdoppeln. Und wenn sie sich nicht verdoppeln, dann verkehren sie sich in ihr Gegenteil und dann wird die Höflichkeit unhöflich, der Geschmack geschmacklos, das Leben leblos und die Vernunft irrational. Gut, dann belassen wir es doch hierbei. Ja, viel mehr kann ich dann vielleicht auch gar nicht sagen, aber was ich vorher gesehen hatte, Michel Houellebecqs Buch Ausbeutung der Kampfzone wollte ich ansprechen, auch wenn ich eigentlich noch auf Peter Hacks kommen wollte, aber vielleicht können wir das auch aufschieben. Diesen Autor habe ich ja auch erst jetzt vor ein, zwei Monaten kennengelernt, wirklich, oder jetzt erst angefangen, seine Werke zu lesen. Von dem her können wir dem auch noch ein bisschen Zeit geben. Ja, würde ich sagen, geben wir dem Zeit. Der Homo economicus, der Medienmensch. Das ist schon witzig. Ja. Ja. Aber jetzt lesen wir lieber noch mal kurz Michel Houellebecq. Ja, nur noch kurz jetzt, weil ich ermüdet bin. Kapitel 8 aus diesem Buch, aus dem ersten Teil von Ausweitung der Kampfzone. Am Wochenende verkehre ich in der Regel mit niemandem. Ich bleibe zu Hause, räume ein wenig auf, kultiviere eine kleine Depression. Diesen Samstag aber zwischen 20 und 23 Uhr steht Mitmenschlichkeit auf dem Programm. Ich gehe mit einem Freund, der Pfarrer ist, in ein mexikanisches Restaurant essen. Das Restaurant ist gut, kein Problem in dieser Hinsicht. Aber ist mein Freund noch mein Freund? Wir haben zusammen studiert, damals waren wir 20, Blüte der Jugend, jetzt sind wir 30. Nachdem er sein Ingenieursdiplom bekommen hatte, ging er ins Priesterseminar. Er hat umgesattelt. Heute ist er Pfarrer in Vitry. Keine leichte Gemeinde. Ich esse einen Maisfladen mit roten Bohnen und Jean-Pierre Buvet redet über Sexualität. Seiner Meinung nach ist das angebliche Interesse unserer Gesellschaft für die Erotik in Werbung, Zeitschriften, überhaupt in den Massenmedien völlig gekünstelt. In Wirklichkeit langweilt das Thema die meisten Leute sehr bald, doch sie behaupten das Gegenteil, eine bizarre, umgekehrte Heuchelei. Er kommt nun zu seiner These. Unsere Zivilisation, sagt er, leidet an vitaler Erschöpfung. Im Jahrhundert Ludwigs des 14., als der Lebenshunger groß war, legte die offizielle Kultur den Akzent auf die Verleugnung der Lüste und des Fleisches. Sie erinnerte unablässig daran, dass das irdische Leben nur unvollkommene Freuden biete und Gott die einzig wahre Quelle des Glücks sei. Ein solcher Diskurs, versichert er mir, würde heute nicht mehr akzeptiert. Wir brauchen Abenteuer und Erotik. Denn wir müssen uns ständig einreden, das Leben sei wunderbar und erregend. Und natürlich haben wir genau daran so unsere Zweifel. Mein Eindruck ist, dass er mich für ein Musterbeispiel dieser vitalen Erschöpfung hält. Keine Sexualität, kein Ehrgeiz, keine großen Zerstreuungen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe den Eindruck, dass alle so sind. Ich halte mich für einen normalen Menschen. Vielleicht nicht bis ins letzte Detail, aber wer ist schon ein ganz normaler Mensch, ne? Sagen wir, ich bin zu 80% normal. Um etwas zu sagen, wenn ich ein, dass heutzutage jedermann zwangsläufig irgendwann in seinem Leben glaubt, gescheitert zu sein. In diesem Punkt sind wir derselben Meinung. Das Gespräch kommt ins Stocken. Ich stochere in meinem kandierten Vermicelli herum. Er rät mir, zu Gott zurückzukehren oder eine Psychoanalyse zu machen. Die Nähe der beiden Begriffe lässt mich zusammenfahren. Er hakt nach, er interessiert sich für meinen Fall. Anscheinend glaubt er, dass es mir dreckig geht. Ich bin allein, viel zu sehr allein. Er meint, das sei nicht natürlich. Wir trinken einen Schnaps, er legt seine Karten auf den Tisch. Seiner Meinung nach ist Jesus die Lösung. Jesus die Quelle des Lebens. Eines reichen und lebendigen Lebens. Du musst deine göttliche Natur akzeptieren, ruft er aus. Vom Nebentisch schauen sie zu uns herüber. Ich fühle mich ein wenig erschöpft. Mir scheint, wir sind in eine Sackgasse geraten. Für alle Fälle setze ich ein Lächeln auf. Ich habe nicht viele Freunde und will diesen hier nicht verlieren. Du musst deine göttliche Natur akzeptieren, wiederholt er jetzt mit leiserer Stimme. Ich verspreche, dass ich mich bemühen werde. Ich füge ein paar Sätze hinzu und versuche, einen Konsens herzustellen. Danach ein Kaffee und ab nach Hause. Eigentlich ein angenehmer Abend. Das war dieses Kapitel 8. Das ist sehr berührend, bewegend. Dieser ruhige, gelassene Schreibstil, dieses kleine Kapitel hier, das den Charakter des Protagonisten zum Ausdruck bringt. Und das macht mir eigentlich Lust, direkt hier weiterzulesen. Dann lese ich doch einfach direkt weiter in Kapitel 9. Sechs Personen sitzen jetzt an einem recht hübschen, ovalen Tisch, wahrscheinlich ein Mahagoni-Imitat. Die dunkelgrünen Vorhänge sind zugezogen, man fühlt sich wie in einem kleinen Salon. Ich ahne plötzlich, dass die Konferenz den ganzen Vormittag dauern wird. Eigentlich sollte ich dieses Buch ganz vorlesen, es ist so klein, 160 Seiten. Aber ja, schauen wir mal. Dieses Kapitel. Der erste Vertreter des Landwirtschaftsministeriums hat blaue Augen. Er ist jung, trägt eine kleine runde Brille, noch vor kurzem muss er Student gewesen sein. Trotz seiner jungen Jahre macht er einen überaus seriösen Eindruck. Den ganzen Vormittag kritzelt er Notizen, manchmal in den unerwartetsten Augenblicken. Es handelt sich offenbar um einen Chef oder wenigstens um einen zukünftigen Chef. Der zweite Vertreter des Ministeriums ist ein Mann mittleren Alters, mit Bartkrause wie die strengen Hauslehrer der fünf Freunde. Er scheint starken Einfluss auf Catherine Lechardoy auszuüben, die neben ihm sitzt. Ein typischer Theoretiker. In jeder seiner Stellungnahmen betont er eindringlich die Bedeutung der Methodologie. Letztlich sind es immer nur Aufforderungen zum Nachdenken vor dem Handeln. In diesem Fall verstehe ich nicht, warum. Die Software ist gekauft, das Nachdenken erübrigt sich, aber das sage ich nicht laut. Ich spüre sofort, dass er mich nicht leiden kann. Wie seine Zuneigung gewinnen? Ich beschließe, ihm mehrmals an diesem Vormittag lebhaft zuzustimmen und dabei einen leicht blöden Ausdruck der Bewunderung aufzusetzen, als würde er mir ungeahnt überraschende, weit gespannte Perspektiven der Weisheit eröffnen. Daraus müsste er normalerweise den Schluss ziehen, dass ich ein junger Mann guten Willens bin, bereit unter seinem Kommando in die richtige Richtung zu marschieren. Der dritte Vertreter des Ministeriums ist Catherine Lechardoy. Die Arme schaut ein wenig traurig drein heute Morgen. Der Kampfgeist vom letzten Mal scheint sie verlassen zu haben. Ihr hässliches Gesichtchen ist ganz griesgrämig. Sie putzt in regelmäßigen Abständen ihre Brille. Ich frage mich sogar, ob sie nicht geweint hat. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie in Schluchzen ausbricht, wenn sie sich morgens anzieht, allein und verlassen in ihrem Zimmerchen. Der vierte Vertreter des Ministeriums ist die Karikatur eines Agrarsozialisten. Er trägt Stiefel und Parka, als ob er gerade von einer Expedition aufs Land zurückgekommen wäre. Er hat einen dichten Bart und raucht Pfeife. Ich möchte nicht sein Sohn sein. Vor ihm liegt demonstrativ ein Buch mit dem Titel »Käseerzeugung und neue Techniken«. Ich begreife nicht, wozu er hier ist, denn offensichtlich hat er keine Ahnung vom Thema, um das es geht. Vielleicht ein Vertreter der Basis. Wie dem auch sei, er scheint sich das Ziel gesetzt zu haben, die Atmosphäre zu verschlechtern und einen Konflikt zu provozieren, indem er wiederholt, die Nutzlosigkeit solcher Konferenzen, die zu nichts führen, anprangert oder sich über die Computerprogramme auslässt, über die in einem Ministerialbüro entschieden wird und die doch niemals den realen Bedürfnissen der Kollegen vor Ort entsprechen. Kurz zur Erklärung hier, also der Protagonist ist hier unterwegs im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums, ich denke. Er ist jedenfalls Informatiker, arbeitet da an seinem Programm und ist jetzt abgestellt zur Schulung der Leute, der End-User, der Leute, die das Programm benutzen sollen. Und muss da also durchs ganze Land fahren, was er als ein bisschen lästig empfindet, aber andererseits ist auch eine gute Ablenkung, denn er hat nicht so viel in seinem Leben daheim in Paris. Seine letzte Freundin hat ihn vor etwa 2 Jahren verlassen, seitdem ist er ziemlich deprimiert. Und er ist dann unterwegs, später mit dem Patrick Tisserand, der in einer ähnlichen Situation ist, wobei es heißt später im Buch, dass er sogar noch Jungfrau ist. Da gesteht ihm also Tisserand, dass er noch nie mit einer Frau geschlafen hat. Und ja, das ist eben so dieser Unterschied zwischen den beiden. Der Protagonist hier hat es schon aufgegeben, überhaupt noch nach sexueller Befriedigung zu suchen oder überhaupt nach einem schönen, glücklichen Leben, sondern ja, lehnt das Glück wirklich ab und sagt sich wohl, so ist es nun wohl, ja, das ist das Leben, was kann man machen? Und ja, nimmt da eben dann seine Umwelt wahr mit solchen gehässigen Bemerkungen wie hier über das hässliche Gesicht dieser Frau. Aber darin liegt ja, wie wir später sehen werden, auch ein Mitgefühl mit all dem menschlichen Leiden und den Leuten, die nicht so attraktiv aussehen und es schwierig haben, einen Sexualpartner zu finden. Das werden wir später dann nachlesen. In der Mitte des Buchs geht es dann eher um diese Theorien. Da ja, enthält das Buch theoretische Fragmente, so wie ich eigentlich auch gern schreiben würde, wenn ich meinen Roman schreibe. Immer wieder mit so Einschüben, wo die Handlung unterbrochen wird und ein theoretisches eine Abhandlung, ein Versuch einer Theoriebildung vorgetragen wird. Gut, aber das reicht zur Erklärung hier weiter im Text. Ihm gegenüber sitzt ein Typ aus meiner Firma, der unermüdlich auf seine Einwände antwortet. Meiner Meinung nach ziemlich ungeschickt. Und dabei so tut, als sei er der Meinung, der andere würde absichtlich übertreiben oder mache bloß Witze. Er ist einer meiner Vorgesetzten. Ich glaube, er heißt Norbert Lejailly. Ich hatte nicht gewusst, dass er da sein würde und ich kann nicht sagen, dass mich seine Anwesenheit besonders erfreut. Dieser Mann hat exakt das Aussehen und das Benehmen eines Schweins. Er ergreift jede sich bietende Gelegenheit, lange und schmierig zu lachen. Wenn er nicht lacht, reibt er seine Hände langsam aneinander. Er ist dick, um nicht zu sagen fett, und seine Selbstgefälligkeit, die sich auf keinerlei Fundamente stützen kann, empfinde ich gewöhnlich als unerträglich. Heute Morgen aber fühle ich mich wirklich ziemlich gut. 2-mal lache ich sogar mit ihm, als Echo auf seine Bonbons. Im Lauf des Vormittags zeigt sich sporadisch eine 7. Person, um die ehrwürdige Versammlung ein wenig aufzuheitern. Es handelt sich um den Leiter der EDV-Studienabteilung des Landwirtschaftsministeriums, denselben, den ich neulich verpasst hatte. Der Mann scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, eine hektische Übertreibung der Figur des jungen, dynamischen Chefs darzustellen. Auf diesem Gebiet schlägt er alles, was ich bisher zu beobachten Gelegenheit hatte, um mehrere Längen. Das Hemd trägt er offen, als hätte er keine Zeit gehabt, es zuzuknöpfen. Die Krawatte hängt ihm zur Seite, als wäre sie beim Laufen verrutscht. Tatsächlich geht oder läuft er nicht durch die Gänge, sondern er gleitet. Könnte er fliegen, würde er es bestimmt tun. Sein Gesicht glänzt, sein Haar ist wirr und feucht, als käme er geradewegs aus dem Schwimmbecken. Bei seinem ersten Auftritt erblickt er mich und meinen Chef und ist in Windeseile bei uns. Keine Ahnung, wie er das angestellt hat. Er muss die 10 Meter in weniger als 5 Sekunden zurückgelegt haben. Jedenfalls hatte ich nicht die Zeit, seinen Weg zu verfolgen. Er legt seine Hand auf meine Schulter und spricht mit sanfter Stimme. Er sagt, es tue ihm leid, dass er mich letzthin umsonst habe warten lassen. Ich setze ein Madonnenlächeln auf und sage, das sei nicht so schlimm, ich könne ihn gut verstehen und wisse, dass unser Treffen früher oder später stattfinden werde. Ich bin ehrlich. Es ist ein sehr zärtlicher Augenblick. Er beugt sich zu mir, nur zu mir. Man könnte uns für zwei Liebende halten, die das Leben nach einer langen Trennung wieder zusammengeführt hat. Im Verlauf des Vormittags kommt er noch zweimal herein, aber jedes Mal bleibt er in der Tür stehen und wendet sich nur an den jungen Typ mit der Brille. Jedes Mal entschuldigt er sich mit einem bezaubernden Lächeln für die Störung. Er lehnt sich gegen den Türpfosten, auf einem Bein das Gleichgewicht haltend, als verböte ihm die innere Spannung, die ihn beseelt, längere Zeit in aufrechter Position zu verharren. Von der Konferenz selbst bleibt nur wenig in Erinnerung. Auf alle Fälle wurde nichts Konkretes beschlossen, sieht man von der letzten Viertelstunde ab, als noch rasch vor dem Mittagessen ein Zeitplan für die Kurse in der Provinz erstellt wurde. Davon bin ich unmittelbar betroffen, denn diese Reisen werde ich auf mich nehmen müssen, und so notiere ich eilig die festgelegten Termine und Orte auf ein Blatt Papier, das ich noch am selben Abend verliere. Das Ganze wird mir gleich am nächsten Tag bei einem Briefing mit dem Theoretiker ein weiteres Mal erklärt. So erfahre ich, dass vom Ministerium, also von ihm, wenn ich recht verstehe, ein ausgeklügelter Ausbildungsgang auf drei Ebenen erstellt worden ist. Es geht darum, durch Komplementärausbildung, die zwar ineinander greifen, aber voneinander organisch unabhängig sind, bestmöglich auf die Bedürfnisse der Benutzer zu antworten. Das alles trägt ganz offensichtlich den Stempel eines scharfsinnigen Geistes. Konkret werde ich auf eine Rundreise geschickt, die mich zuerst für 2 Wochen nach Rouen, dann eine Woche nach Dijon und schließlich für 4 Tage nach La Roche-sur-Yon führen wird. Am 1. Dezember soll ich losfahren. Zu Weihnachten werde ich zurück sein, damit ich die Festtage im Kreis der Familie verbringen kann. Man hat also auch die menschliche Seite nicht vergessen. Das ist wunderbar. Zu meiner Überraschung erfahre ich außerdem, dass ich nicht allein für die Ausbildung verantwortlich bin. Meine Firma hat nämlich beschlossen, 2 Leute zu schicken. Wir werden als Tandem auftreten. Umgeben von einem beängstigenden Schweigen zählt der Theoretiker 25 Minuten lang die Vor- und Nachteile der Ausbildungstätigkeit eines Tandems auf. Am Ende tragen die Vorteile über den Nachteil einen hauchdünnen Sieg davon. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer mein Begleiter sein könnte. Wahrscheinlich jemand, den ich kenne. Wie dem auch sei, kein Mensch hat es für wichtig gehalten, mir vorher etwas davon zu sagen. Der Theoretiker greift geschickt eine seiner Bemerkungen auf, um die Abwesenheit jener zweiten Person, deren Identität bis zuletzt ein Geheimnis bleiben wird, zu bedauern. Er verstehe nicht, dass niemand es für nötig befunden habe, den Unbekannten einzuladen. Er spinnt sein Argument weiter und sagt unausgesprochen, dass so gesehen auch meine Anwesenheit nutzlos oder jedenfalls nur von geringem Nutzen sei. Genau das meine ich auch. Und genau das meine ich auch. Der Podcaster spricht. Ich habe mich frei gepodcastet und meine, dass ihr jetzt ohne meine Anwesenheit auskommen könnt, meine lieben Podcast-Chefchen, ihr treuherzigen filigranen Maschinchen da, die ja schon wieder rattert und schnattert und versucht zu begreifen, was ich euch da vermitteln wollte. Ich, das Medium. Ja, ich bin ein wahres Medium, sag ich mal. Jetzt verstehe ich auch so, was es mit diesen antiken Medien auf sich hatte. Das Medium, das Orakel, zu dem man hingehen kann und eine Weissagung erbitten kann für die nächste Schlacht, für die Zukunft. Und so verstehe ich es auch einfach. Ja, ich glaube, diese Medien damals in Delphi und so weiter, die waren wie ich heute auch. Die hatten einfach diese Lust am Sprechen und haben sich immer wieder was Schönes ausgedacht. Das sind schöne Worte verkleidet und die Leute, die zu ihnen hingingen, waren dann so begeistert. Da haben sie gar nicht mehr dran gedacht, ob das wirklich eintrifft, was da prophezeit wurde. Und das ist so schön, das waren noch die wahren Medien, nicht wie die Massenmedien heute. Das ist natürlich schmerzhaft jedes Mal, wenn man das auch nur im Vorbeigehen konsumieren muss, sich diesen Dreck reinziehen muss, dieses Gift, diese Droge, die einem da injiziert wird, ungefragt, wenn man einfach so das Radio anmacht oder die Zeitungsüberschrift liest. Das sind nicht die Medien, mit denen ich mich auf einer Wellenlänge in einer Ahnreihe sehe, sondern wirklich diese antiken Medien. Und so bin ich auch manchmal ergriffen vom Wunder der Springquelle des produktiven Diskursreichtums. Und ja, was gibt es da schon noch groß zu sagen? Also, so ist meine Position als Medium. Und ich will mir hier noch einen ganz klar letzten Tipp geben an mich, dass ich nämlich nicht so viel mir auf die Schulter klopfen oder auch mich hinterfragen sollte wegen dem Podcast, den ich mache. Immer wieder schleudere ich da so ein Stück aus mir heraus, ein Podcast, und denke dann, wow, das war jetzt ja echt eine Leistung oder das war hier und da auch ambivalent, was ich gesagt habe oder nicht ganz richtig. Aber immer wieder diese Reflexion, die brauchst du eigentlich nicht. Das ist diese Kritik, die so überflüssig ist laut Mal und Grund und die niemals, dass er auch nur auf die Höhe des zu Kritisierenden kommt, sich zwar anstrengt, aber nie so weit kommt überhaupt. Selbst die dümmste Sache der Welt ist noch klüger, wenn sie nur keine Kritik einer anderen Sache ist, sondern einfach für sich steht und sagt, komm, so ist es, das habe ich aus mir rausgeholt. Genau, und deshalb wollte ich mir das hier noch mitgeben. Es ist immer dieses Hinterfragen in mir. Aber das Podcasten muss mir jetzt einfach schon so in Fleisch und Blut übergehen. Dieses Medium will ich auch sein für euch. Und ja, also das muss einfach was ganz Natürliches sein, wo, wie die Luft zum Atmen. Ja, genau. Und da ist man dann einfach so ergriffen. Und muss sich auch nicht wundern, warum dann einem so viele Dinge klar werden sprechen. Warum fällt es da so leicht, manches zu sehen, zu begreifen, was man sonst nicht begreift. Warum fühlt man sich dann so gut, so kräftig, oder wie Jan Frodeno sagte, man ist doch immer froh, wenn man Sport macht, wenn man rausgeht laufen und dann zurückkommt, aber wenn man, bevor man sich auf den Weg macht, da spürt man diese Bache, diese Trägheit, Schwerfälligkeit und genau, das spürt man dann aber nicht mehr, wenn man zurückkehrt und diese Aufgabe hinter sich hat. So ist auch das Podcast immer wieder diese Arbeit, die einerseits ja Lust ist, aber andererseits auch schwere Tätigkeit, zu der man sich erstmal zwingen muss. So ist auch die normale Arbeit das Problem, das ich am Anfang ansprach. Im Sozialismus, da wird es erstmal die Möglichkeit geben, dieses Problem zu lösen. Im heutigen System natürlich nicht. Da sind die Menschen dem ausgeliefert, sich immer weiter unwert und nicht so effizient zu fühlen gegenüber diesem großen Kapital, dessen Effizienz und Eleganz wir niemals erreichen können. Wer könnte so perfekt sein wie ein Auto? Kein Mensch ist doch ohne Macken und Dellen. Gegen die Autos, da schneiden wir immer wieder schlecht ab. Und so ist das Problem. Und mit diesem Problem muss ich euch jetzt aber allein lassen. Ja, mir reicht das war's hier von Tischlein Deck dich Nummer 91. Liebe Grüße. Und lasst euch gut gehen, lasst knallen. Das ist mein Diktum zum Schluss. Bis zur nächsten Folge 92 dann.